Wie Andreas Schäfer schon angekündigt hat, lese ich aus Hesekiel 32, die Verse 17 bis 32. Und im 12. Jahr, am 15. Tag desselben Monats, geschah des Herrn Wort zu mir. Du Menschenkind, wehklage über das stolze Volk Ägyptens und stoß es hinab mit den Töchtern der starken Völker, tief unter die Erde, zu denen, die in die Grube gefahren sind. Vor wem hast du nun etwas voraus an Schönheit? Hinunter mit dir, lege dich zu den Unbeschnittenen. Sie werden fallen mitten unter denen, die mit Schwert erschlagen sind. Das Schwert ist schon gefasst und gezückt über das ihr stolzes Volk. Von ihm werden im Totenreich die starken Helden mit ihren Helfern sagen. Sie sind hinuntergefahren und liegen da, die Unbeschnittenen und mit Schwert erschlagenen. Da liegen Assur mit seinem ganzen Volk, ringsumher seine Gräber. Sie alle erschlagen und durchs Schwert gefallen. Seine Gräber bekam es in die tiefste Grube und sein Volk liegt rings um sein Grab, alle erschlagen und durchs Schwert gefallen, von denen einst Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Da liegt Elam mit seinem stolzen Volk rings um sein Grab, sie alle erschlagen und durch das Schwert gefallen, hinuntergefahren, als Unbeschnittene tief unter die Erde, von denen einst Schrecken ausging im Land der Lebendigen. Sie müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube gefahren sind. Man hat sie mitten unter die Erschlagenen gelegt mit ihrem stolzen Volk, ringsumher ihre Gräber, sie alle als Unbeschnittene und mit Schwert Erschlagenen, von denen einst Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Sie müssen ihre Schande tragen mit denen, die in die Grube gefahren sind und bei den Erschlagenen liegen. Da liegt Meschech und Tubal mit ihrem stolzen Volk. Ringsherum ihre Gräber, sie alle als Unbeschnittene und mit dem Schwert Erschlagene, von denen ein Schrecken ausging im Lande der Lebendigen. Sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen und mit ihrem Kriegswehr ins Totenreich gefahren sind, denen man die Schwerter unter ihre Häupter gelegt und ihre Schilder über ihre Gebeine gedeckt hat, die gefürchteten Helden waren im Land der Lebendigen. Du aber musst inmitten der Unbeschnittenen zerschmettert werden und bei denen liegen, die mit dem Schwert erschlagen sind. Da liegt Edom mit seinen Königen und all seinen Fürsten, die in ihrer Heldenkraft zu den vom Schwert Erschlagenen getat wurden. Da liegen sie bei den Unbeschnittenen und denen, die in die Grube gefahren sind. Da sind alle Fürsten des Nordens und alle Sidonier, die mit den Erschlagenen hinabgefahren sind. Und ihre schreckliche Gewalt ist zu Schanden geworden. Sie müssen als Unbeschnittene bei denen liegen, die mit dem Schwert erschlagen sind, und ihre Schande tragen samt denen, die in die Grube gefahren sind. Diese alle wird der Pharao sehen und sie trösten über sein stolzes Volk. Mit dem Schwert erschlagen ist der Pharao und sein ganzes Heer, spricht der Gott der Herr. Denn ich setze ihn zum Schrecken im Lande der Lebendigen. Aber nun liegt er bei den Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen, der Pharao und sein stolzes Volk. So spricht der Herr, Gott der Herr. Ich bete. Ja, danke, Herr, dass du uns immer wieder dein Wort gibst, dein Wort, das uns aufrichtet, dein Wort, das uns immer wieder begegnet. Deine Aussage, die sind manchmal erschreckend, aufschreckend. Aber ich danke dir, dass sie nicht vernichtend sind, sondern einfach nur wach machen, zum Aufwecken und uns an dir orientieren, wie du für uns bist. Und ich danke dir, dass du jetzt Andreas Schäfer auch segnest für das Auslegen dieser Worte, deine Worte. Mach uns wach, mach uns hellwach für das, was du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist auch sagen möchtest. Jeden auf seine Art und Weise, wie er es versteht, wie er es aufnehmen kann, an Körper, Seele und Geist. Mit allen seinen Fähigkeiten, dich wahrzunehmen. Segne jetzt uns die Zeit, die wir jetzt vor dir haben. Segne uns durch deinen Heiligen Geist, dir zur Ehre und zum Lob. Amen. Amen.
Zum vierten Mal stehen wir jetzt an diesem berühmten Mittelstück. Dem berühmten Mittelstück des Propheten Hesekiel. Das sind die Kapitel 25 bis 32. Davor 1 bis 24, das Ringen des Hesekiel als einer, der schon in dem Exil war, um den möglichen Ausgang der Katastrophe über seinem Volk und tatsächlich die Katastrophe kommt, tatsächlich Babylon erobert, Jerusalem, Juda fällt, der Tempel wird zerstört. Wir kennen das miteinander. Wir haben dann danach, Kapitel 33 bis 40, die Heilskapitel im Propheten Hesekiel. Und dazwischen dieses Stück 25 bis 32. Eigentlich ein komisches Stück, weil da plötzlich ganz verschiedene Völker auftauchen, die da genannt werden: Ammon, Moab, Edom, Philister, Tyros, Sidon und Ägypten. Aber obwohl es so schön sieben sind, fallen zwei besonders auf. Nämlich auf der einen Seite Tyros und auf der anderen Seite Ägypten. Eine riesengroße, für uns fast unangenehme Textmenge findet sich für diese beiden. Für Tyros auf der einen Seite und für Ägypten auf der anderen Seite. Textlich konstruiert wie so zwei Flügel, wie so zwei Spiegel, in denen man immer die Wahrheit des anderen gerade so ein wenig verstärkend erkennen kann. Und die Botschaft, so haben wir es gesagt, die ist klar. Gott hat seinem Volk mitten in all der Schwierigkeit, mitten in all der Not, mitten in der Katastrophe, mitten in der Zerstörung Judas, mitten im Untergang Jerusalems des Tempels, mitten in der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft Entscheidendes zu sagen. Mir entgleitet nichts. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß um alles Bescheid. Ich weiß auch, was jetzt gerade mit dir abgeht. Ich bin der geschichtsmächtige Gott. Und ich kümmere mich um das Große und um das Kleine. Und diese Texte, Tyros auf der einen Seite und Ägypten auf der anderen Seite, die haben uns jetzt schon dreimal beschäftigt. Ein viertes Mal heute wollen wir einen Blick auf dieses Zwischenstück werfen. Und wir haben natürlich jetzt mit Ägypten der vergangenen Woche im Kapitel 29 angefangen und haben sage und schreibe heute Abend die Kapitel 30, 31, 32 vor uns. Nicht erschrecken, wird nicht schrecklich. Wir haben das alles halbwegs im Griff. Wenn Sie Kapitel 30, 31, 32 bis Vers 16 lesen, dann kriegen Sie mit, wie intensiv Gott um Ägypten agiert. Es ist zum einen natürlich Gericht über Ägypten. Es wird in Kapitel 30 zugespitzt auf den Pharao, der den Arm der Macht dann verliert. Es ist das ganz wunderschöne große Kapitel 31, ein Gerichtsgleichnis, wie der Zedernbaum mit der Bildsprache fällt. Und wir haben Kapitel 32, ein Klagelied über Ägypten. Und dann kommen diese Verse, die wir heute Abend besonders gelesen haben und die natürlich eine absolute Besonderheit darstellen. Gott will seinem Volk sagen, dass er mit Stärke, mit Autorität, mit Klarheit über ihn steht, auch wenn sie gerade abmarschieren in die babylonische Gefangenschaft, wenn sie völlig zusammengeschlagen da versuchen, ihr Leben wieder zu leben, wenn sie nicht wissen, wie das alles weitergehen soll, wenn sie behaftet sind mit ihrer eigenen Schuld. Diese ganze bescheuerte Situation bekommt hier ein ganz starkes Bild von der Macht und der Souveränität Gottes. Was ist in Kürze zu diesen Kapiteln zu sagen, die wir jetzt nur so im Überblick sehen, bevor wir noch einmal ganz besonders auf den Text eingehen wollen, den wir gerade eben gelesen haben? Der Gott der Bibel hat die unbestrittene Autorität. Das ist die eine große Botschaft. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, lässt sich durch nichts und niemandem in irgendeiner Art und Weise seine Autorität streitig machen. Gar keine Frage. Das weiß er schon, keine Sorge. Nur wir vergessen das ab und zu. God is underrated, habe ich gelernt. So, Gott ist unterschätzt. Gott wird unterschätzt. Und das stimmt, tatsächlich, das stimmt. Das stimmt und das ist jetzt auch hier erkennbar. Denn Ägypten hat keine Ahnung, wer da eigentlich bestimmt. Ägypten denkt, sie wären der Mittelpunkt des Universums. Ägypten regiert und macht und tut, als ob es keinen Gott gäbe. Und genau das ist der Gedankengang. Der lebendige Gott ist, ob nun die Betreffenden das wissen oder nicht wissen, ob sie es ausblenden oder verneinen, ob sie es verspottend noch einmal diskutieren oder ob es für sie überhaupt gar keine Rolle spielt. Der lebendige Gott steht über allen und alle, absolut alle Autoritäten, Größe, alle sind unter seiner Gewalt, sind unter seiner Macht, sind unter seinem Wollen, seinem Lenken, seinem Urteil. Das müssen wir wissen. Er weiß es schon. Damit wir den lebendigen Gott, wir, die wir an ihn glauben, ihn nicht ebenfalls unterschätzen. Denn das passiert immer und immer und immer wieder. Dass wir mit unserem zweifelnden, kleinen, störrischen, bockigen Herzen angesichts dessen, was um uns herum läuft und was auf uns eindringt, den Eindruck haben, der lebendige Gott, der spielt in dem ganzen Theater überhaupt keine Rolle mehr. Und deswegen braucht man solche Texte, die von der Macht, der Souveränität Gottes reden. Tyros war auf der einen Seite wunderschön, Ägypten auf der anderen Seite wird als wunderschön stark beschrieben, dieser Zedernbaum mit allem, was dazugehört. Aber all die Schönheit, all die Größe, all die Macht, all die Potenz, die Gott diesen Völkern, diesen Mächtigen gegeben hat, ist dadurch pervertiert worden, dass sie sich überhoben haben, dass sie in diese Falle hineingetappt sind, die seit 1. Mose 3 die Falle ist. Wir wollen sein wie Gott. Wir vergessen unsere Rolle. Wir sind aus unserer Lage heraus manövriert. Und Gott spricht immer, immer, immer sein absolutes Nein zu diesem Tenor sein wie Gott. Darauf können Sie sich absolut verlassen, wo der Satz und der Gedankengang und die Stimmung aufkommt, da hat Gott schon lange Nein gesagt. Und dieses Nein zu diesem Geist wird offenbar werden. Und deswegen das Dritte, nicht nur ist Gott die unbestrittene Autorität und nicht nur sagt es ein absolutes Nein, tatsächlich zu aller Überheblichkeit, zu allem sein wollen wie Gott, sondern das Dritte ist auch tatsächlich, er wird seine Urteile, die er gefällt hat, tatsächlich auch umsetzen. Gott kündigt nicht nur an, Gott vollzieht. Und das ist das, was in diesem Text zum Ausdruck kommt, denn das kann man historisch sehen, wie der lebendige Gott seine Urteile über Ägypten tatsächlich umgesetzt hat in den Jahren nach dieser Katastrophe von 587. Hat der lebendige Gott entsprechend gehandelt. Das heißt, für die, die dieses Wort Gottes hören, die damals dieses Mittelstück gelesen haben, und wir haben uns ja vergegenwärtigt, das waren nicht die Zielvölker, das waren nicht Tyros und das waren nicht Ägypten, das waren insbesondere Glaubende aus dem Volk Israel, dass die natürlich daraus gehört haben, dass sie jetzt trotz aller Katastrophe, trotz aller Not, trotz aller Schwierigkeit ihren Kopf hochheben dürfen. Ich darf mitten im babylonischen Exil meinen Kopf hochheben. Obwohl ich sogar schuldbeladen bin, darf ich meinen Kopf hochheben. Der lebendige Gott kommt mit mir klar. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Ich berge mich mit meinem kleinen Volk, das da in der Exilsgemeinde sich sammelt, bei diesem Gott. Mit seiner Autorität, mit seiner absoluten Macht und mit seinem Gerichtshandeln, das er auf jeden Fall durchziehen wird. Besonders ist nun tatsächlich in diesem Teil, wo es um Ägypten geht, es war vorher schon ein wenig angedeutet, aber jetzt eben wird es in diesem Text absolut klar, dass hier noch einmal eine ganz besondere, wir würden sagen fast makabre Perspektive am Ende von Kapitel 32 auftaucht. Wir bekommen nämlich einen ganz, ganz seltenen Blick in einer Dichte und Vielfalt in das Totenreich hinein. Und das spielt natürlich hier in Ezekiel 32 eine besondere Rolle. Nun wird unser Kapitel umfassendes Erkennen geben. Mehr als hier erfahren Sie in der Dichte, in der Menge, nicht über das Totenreich, wie in Ezekiel 32, 17 fortfolgende. Und wenn Sie mit mir an diesem Text stehen, ich weiß nicht, wie die Lesung auf Sie gewirkt hat oder ob Sie zu Hause das schon gelesen haben, ist ein ganz eigenartiger Text, den wir da gelesen haben, dann geschieht, während wir das lesen, eigentlich beim drüber nachdenken eine tiefe Erschütterung. Das, was uns in Ezekiel 32, 17 fortfolgende beschrieben wird, ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Was Gott da uns sagt, das führt zuallererst zu einem ganz starken Erkennen. Gott lässt uns etwas erkennen In Ezekiel 32, 17, fortfolgende. Das eine, was wir erkennen, ist, alle müssen hinab. Das ist das Fachwort hier. Alle müssen hinab. Sie können mit mir jetzt noch streiten und philosophieren, ob Sie das wirklich örtlich sehen müssen oder nur übertragen. Das können Sie noch gerne Ihre kleinen Diskussionsstreifen drehen. Aber der Grundgedanke, die Sprache dahinter ist klar. Sie müssen hinab. Aus dem Land der Lebendigen in das Totenreich hinab. Es heißt noch viel stärker, dass es einen Befehl gibt Gottes, dass sie hinabkommen. Es ist noch irrer, nämlich die Frage ist, wie kommen sie überhaupt hinab? Und dann lesen wir in 32, 18, ich könnte bedenken, dass das beim Vorlesen gar nicht so schnell Ihnen deutlich wurde, dass Hesekiel den Befehl aussprechen muss. Es heißt ja tatsächlich, du Menschenkind, wehklag über das stolze Volk in Ägypten und stoß es hinab. Und man fragt sich natürlich, wie soll der Hesekiel das tun? Wie soll der Hesekiel irgendjemand stoßen, ins Totenreich hinabstoßen? Und entdecken wir genau dieses Phänomen, dass allein mit dem Aussprechen des Wortes Gottes aus dem Mund des Hesekiel genau das passiert. Der lebendige Gott ordnet durch sein Wort, gesprochen durch einen Prophet, einen Abstieg an, ein Aussteigen aus dem Land der Lebendigen. Die sind raus, die marschieren ins Totenreich ab. Das ist ein wichtiges, ganz zentrales Erkennen. Das Wort Gottes ordnet den Ausstieg aus dem Land der Lebendigen in das Totenreich an. Das Wort Gottes ordnet den Abstieg an. Ihr Lebensanfang und ihr Lebensende bestimmt der allmächtige Gott. Wenn wir der Meinung wären, wir wären das, sowohl für den Lebensanfang als auch für das Lebensende, stehen wir schon unter dem höchst gefährlichen Gerichtsnein Gottes, zu meinen, wir wären wie Gott. Er ist der Einzige, der Leben gibt und er ist der Einzige, der den Ausstieg aus dem Leben anordnet und den Abstieg ins Totenreich befiehlt. Mein Leben gehört nicht mir. Ganz wichtige, zentrale christliche Erkenntnis. Mein Leben ist Gabe Gottes, die er an mich verliehen hat. Er hat es mir gegeben und er nimmt es wieder und ordnet den Abstieg ins Totenreich an. Wichtige Erkenntnis. Nächste wichtige Erkenntnis ist natürlich, die leben alle weiter. Die leben alle weiter. Schock für alle Menschen aller Zeiten. Die denken, wenn hier das Licht ausgeknipst ist, wären sie endlich das Leben los. Nein, alle Menschen leben weiter. Wichtige Erkenntnis aus Ezekiel 32. Und die kommen da irgendwo an und die werden da gelagert und die werden da deponiert und die kriegen die Sachen mit und die können sogar reden und die nehmen sogar wahr, wer da auftaucht und wer da wo stationiert wird. Mit all den Ordnungen, mit all den Setzungen, mit den großen Helden und den weniger unwichtigen sind die in dem riesigen Totenreich, die Milliarden von Menschen, die diese Erde bevölkert haben, alle da. Keiner geht verloren. Alle sind im Totenreich. Das muss man doch erst mal erkennen. Das ist doch ein ganz wichtiges Grundstück. Aus einer christlichen Perspektive, fundamental. Ich habe mein Leben vom lebendigen Gott. Mein Leben ordnet den Ausstieg an. Mein Leben geht ins Totenreich. Mein Leben geht dahin, wo alle waren. Das ist das erste, wichtige, zentrale Erkennen. Das zweite, was mit diesem Text natürlich zusammenhängt, ist, dass kaum habe ich das alles erkannt und ich schaue mir Ezekiel 32, 17 fortfolgend noch ein bisschen genauer an, kommt eine riesengroße Verzweiflung auf. Eine riesengroße Verzweiflung. Das ist ja eins der tragischsten Bilder der Beschreibung der Menschheitsgeschichte, was da abgeschrieben wird. Denn es wird ja hier nur ein Mini-Ausschnitt aus den Jahrtausenden der Weltgeschichte bei uns präsentiert.
Und wir landen in einer furchtbaren Gesetzmäßigkeit. Als wir gerade rübergelaufen sind, meinte Rüdiger Gunzelmann, der Text ist ja so, die Bewegung war so. Ja, der Text ist so. Eins am anderen. Da kommt zuerst Assur und dann kommt Elam und dann kommt Meschech und dann kommt Tubal und sie wurden schon nervös beim Zuhören. Dann kommt dann Edom und dann kommen die Fürsten des Nordens und man merkt genau plötzlich, was uns Ezekiel sagen will. Das war davor schon so und das ist danach auch noch so. Das hier ist die gruseligste Beschreibung der Menschheitsgeschichte, die ich kenne. Das ist die gruseligste Beschreibung der Menschheitsgeschichte. Alle sind losgelaufen. Mächtige Völker, sagt uns Ezekiel 32. Leute haben sich gefürchtet vor diesen Völkern, haben Angst und Schrecken teilweise verbreitet. Und dann sind sie gelaufen und irgendwann hat Gott gesagt, und jetzt ab ins Totenreich. Kamen wieder neue, die dachten, jetzt sind wir's. Sind losgelaufen, jetzt ab ins Totenreich. Nächste, weiter. Was für eine irre Beschreibung der Weltgeschichte. Und jede Generation, die da war, dachte immer, jetzt wird's ganz anders. Jetzt kommt dieses Volk und diese Gruppierung, diese Bewegung und der Punkt. Jede und alle, hören Sie es? Alle enden da. Ein Gesetz ohne Ausnahme. Und Sie können, wenn Sie wollen, hinter Ezekiel 32 weitere Dutzende, Hunderte von Völker und Volksgruppen bis hin zu einzelnen Menschen aufzählen. Genau das ist. Mit einer grauenvollen Planbarkeit haben Sie hier die Weltgeschichte vor sich. Das ist es. Das ist ja zum Verzweifeln. Das ist absolut zum Verzweifeln. Wie sagt ein Ausleger, hier wird das Los der Welt beschrieben. Richtig. Das ist das Los der Welt. Das ist das Los, lassen Sie uns das ein bisschen genauer sagen, das ist das Los der gottlosen Welt. Das ist das Los der Welt seit 1. Mose 3. Das, was hier beschrieben wird, ist die Tragik des Lebens ohne Gott. Ich zieh los. Ich meine, ich wär's. Ich spiele ein bisschen Gott. Irgendwann wird der Stecker gezogen und ich bin raus und ich marschiere ins Totenreich. Gerhard Meyer sagt an dieser Stelle, das ist für mich der beste Satz eigentlich gewesen, man spürt etwas in Ezekiel 32, 17 FF. Man spürt etwas von der unendlichen Traurigkeit der Weltgeschichte seit dem Sündenfall. Genau. Eine unendliche Traurigkeit. Dieses Geschöpf Gottes. 1. Mose 1. 1. Mose 2. Dieses wunderbare Geschöpf Gottes, den Menschen, der mit einer solchen Liebe geschaffen hat, eine einzigartige Beziehung zu ihm gesetzt hat, mit Macht ausgestattet, mit Schönheit, mit Kraft, mit Beziehung zu ihm, mit allem ausgestattet hat. Psalm 8, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Was ist der Mensch? Unglaublich, wie du ihn gemacht hast. Und jetzt krabbelt diese Kreatur in unendlicher Traurigkeit, Gott gelöst, über ein paar Jahrzehnte herum und dann verscharrt man sie oder verbrennt sie. Und dann landet die Person dieses Menschen im Totenreich. Man spürt etwas von der unendlichen Traurigkeit der Weltgeschichte. Was ziehen wir denn als Fazit aus dem Ganzen? Wir ziehen als Fazit aus dem Ganzen nach dem Erkennen hier im zweiten Punkt, im Verzweifeln. Wir ziehen als Fazit daraus natürlich den einen großen Gedankengang, der ja insbesondere im Buch des Predigers eine ganz wichtige Rolle spielt. Nämlich, dass alle unsere menschliche Existenz von dieser Vergänglichkeit durchzogen ist. Manche lesen deswegen ja den Prediger nicht gern, dann werden sie so melancholisch, depressiv. diese herbe Nüchternheit des Predigers gefällt manch einem nicht. Wo doch so was Bedeutendes und Wichtiges und Tolles sind. Und jetzt dann vergleicht er uns damit, dass wir eben sterben wie das Vieh. Punkt. Die Vergänglichkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben das ja nicht so. Und man kann ja auch verstehen, warum. Wenn ich nichts anderes habe als nur das bisschen Leben, was ich hier ablebe in den paar Jahrzehnten, dann will ich auch noch hören, dass das im Grunde genommen schon einen Stempel drauf hat. Dann will ich was ganz anderes hören. Dann will ich hören, wie das toll ist und wertvoll und bis in den letzten Atemzug genial bleibt und ich noch dynamisch und jung und fit und sonst was bin. Aber ich will doch nicht vergänglich sein. Und rede mir bitte überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise von diesem Ende. Ich bin lang genug im Rennen, was Beerdigung angeht. Und ich kann Ihnen von vielen, vielen, vielen Beerdigungen berichten, weil nicht geringer Teil der nichtchristlichen Verwandtschaft sich geweigert hat, auf den Friedhof zu treten. Um nicht konfrontiert zu werden mit dieser Macht, dieser herben Macht der Vergänglichkeit. Klassische Verdrängung. Nachvollziehbar. Das Zweite, was wir natürlich hier erkennen, das ist genauso schön, aber trotzdem wahr, ist, dass der Römerbrief recht hat. Denn das ist ja nichts anderes als ein Kommentar zum Römerbrief. Der Sünde sollt ist der Tod. Diesen Zug, den wir da beschrieben haben, diese Tragik der Menschheitsgeschichte, diese tiefe Traurigkeit, die sich durchzieht, dieses Los der Menschen, das ist doch kein Schicksal in dem Sinn gewesen, als ob es keinen Anfang, keine Ursache, keine Kausalität hätte. Doch, es hat eine Kausalität. Die Sünde hat uns das eingebrockt. Die Macht der Sünde hat uns das eingebrockt. Und jetzt zahlen wir dafür. Für diese Loslösung vom lebendigen Gott. Wir zahlen einen furchtbaren Preis. Ende des Lebens, Abmarsch ins Totenreich. Warten auf den Gerichtstermin. Der Sünde sollt, ist der Tod. Das ist herb, ich weiß es. Aber es ist wahr. Über jedem Menschen steht schon heute der Ausstiegstermin aus dieser Seite der Erde fest. Der Einstiegstermin ins Totenreich und der Gerichtstermin auch. Und das Dritte natürlich, was wir damit auch sagen müssen, ist das, was der Hebräerbrief uns sagt im 9. Kapitel. Es ist dem Menschen bestimmt, zu sterben und danach das Gericht. Es ist dem Menschen bestimmt, zu sterben und danach das Gericht. Nein, ich bin nicht weg. Nein, ich bin immer da. Nein, ich werde nicht ausgeknipst. Nein, ich gehe nur aus der Seinsform des Landes des Lebendigen in das Totenreich. Aber ich bin da. Der lebendige Gott fordert mich als Mensch in meiner Personalität zu einem Gerichtstermin, der steht da. Alle diese Völker, wie sie da sind, alle diese Völker haben ihre Gerichtstermine fest. Wenn sie jetzt sagen, oh, das ist ja alles Altstament, dann muss ich sagen, das hat Jesus im Neuen Testament ganz eins zu eins aufgenommen. Wenn er uns mitteilt, dass natürlich Sodom und Gomorra, dass natürlich Kapernaum, dass natürlich die ganzen Menschen zum Gericht Gottes gerufen werden. Eine große Selbstverständlichkeit knüpft Jesus an das an, was in Ezekiel 32 steht. Und die berühmte Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus nimmt genau die Realität des Totenreichs aus Ezekiel 32 auf. Jesus steht genau auf dem Boden von diesem Wort Gottes. Aber nach dem Erkennen, dass die Vergänglichkeit herb ist und nach dem Erkennen, dass der Sünde soll der Tod ist und nach dem Wissen, der Mensch ist bestimmt zu sterben, danach das Gericht, geht ja noch eins weiter. Es geht zu dem, was dann im Psalm als riesengroße Klage vor uns steht. Wer wird mich erlösen aus des Todes Gewalt? Und da sind viele kleine Fragen ihres Lebens plötzlich so dermaßen nebensächlich. Weil ich plötzlich merke, mit Hesekiel 32, 17 fortfolgende, komme ich in eine Dimension, die ist unglaublich. Mein Gott, das ist mein Schicksal, das ist mein Los. Ich gehöre mit zur Traurigkeit der Weltgeschichte. Ich bin mit in dieser Kausalität. Ich bin mit gezeichnet vom Tod. Wenn das bei uns ankommt, dann merken wir, es geht natürlich bei Gott nicht nur um ein Erkennen, Hesekiel 32, 17 fortfolgende, und es geht auch nicht nur um ein Verzweifeln, das kommt wieder zu, sondern logischerweise, hallo, wo sind wir? Auch um ein ganz, ganz, ganz tiefes Glück. Um ein ganz, ganz, ganz tiefes Glück. Hesekiel 32, 17 fortfolgende hat nämlich eine Antwort gefunden. Es heißt nämlich dann im Psalm 49, 17, er wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Also müssen wir ganz schnell fragen, wer ist er? Es gibt also ein Er. Es gibt ein Er, der mich aus des Todes Gewalt rausholt. Es gibt ein Er, der diesen Wahnsinnszyklus unterbricht. Es gibt ein Er, der hineingreifen kann an diesen bescheuerten Ort. Es gibt ein Er, der weiß, wo Elam und Tubach und Edom und Ägypten und wo die alle deponiert sind. Es gibt einen, der von jedem Einzelnen weiß, wo er im Totenreich ist. Es gibt den großen Er. Er wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Denn er nimmt mich auf. Wer ist er? Jesus ist er. Das ist das Er. Und wenn Sie Hesekiel 32, 17 fortfolgende lesen, dann stehen Sie plötzlich mit mir am Ostersonntag. Und Sie merken an der Dimension, oh Gott sei Dank, dass es diesen Tag gibt. Gott sei Dank, dass es diesen Tag gibt. Dass es Karfreitag und Ostersonntag gibt. Und dass es nicht bei dieser Linie von Hesekiel 17, 32, 17 fortfolgende geblieben ist. In Christus, in Kreuz und Auferstehung, ist ein einmaliger Unterbrecher passiert von dieser Wahnsinn-Todesgeschichte, von der hier berichtet wird. Manche Ausleger haben gesagt, das kann man wirklich bedenken. Wir brauchen ja irgendwo ein Gegenstück zu dieser Wahnsinns-Todeslinie. Und das Gegenstück im Propheten Hesekiel zur Todeslinie, zu diesem wahnsinnigen Totenreichbild, diesem Absteigen, 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 ist im Propheten Hesekiel das 37. Kapitel. Denn im 37. Kapitel, das wissen die Bibelkenner, da kommt die Leiche plötzlich zum Leben. Da gibt es ein makabres, starkes, kraftvolles Bild, wie die Leichenteile zusammengeführt werden und plötzlich Auferstehung aus den Toten, Odem Gottes reinkommt, Leben pur geschieht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus, Johannes 11, in der Lazarus-Geschichte. Ah, jetzt wird's gut, oder? Ich war schon mittendrin in der Prediger-Melancholie. Ich war schon mittendrin in Römerbrief, der Sünde sollt ist der Tod. Ich war schon mittendrin im Abdriften ins Totenreich hinein mit dem anstehenden Gerichtstermin. Ich war schon mitten der Klage, wer wird mich erlösen aus des Todes Gewalt? Und jetzt kommt er. Er, der große Er, unser Jesus. Jesus, sagt uns nachher Paulus in seinem Testament, Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wer hätte das sonst tun können? Wer hätte diesen Wahnsinnszug unterbrechen können? Wer hätte irgendwann die Chance gehabt, die Menschheit zum Ausstieg zu bringen aus diesem traurigen Dasein? Nur er. In seinem Sterben und Auferstehen. Und dann stehen wir jetzt auf den Friedhöfen. Und dann stehen wir jetzt an den Betten derer, die gestorben sind. und können dann mit großer Klarheit sagen, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, wir sind immer des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder auferstanden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Das heißt, sie und ich, die wir in Christus sind, wir haben mit dem Tod und mit dem Totenreich nichts zu tun. Boah, was hab ich's gut. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden Sie sterben, werde ich sterben. Aber selbstverständlich. Aber Sie werden mit mir ganz anders sterben. Weil Sie nicht abmarschieren ins Totenreich. Und weil Sie auch keinen Gerichtstermin mehr haben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahnsinn. Ich bin raus aus diesem Weg. Ich bin raus aus diesem Schicksal. Ich bin raus aus diesem Los. Ich bin raus aus der Geschichte der Menschheit. Irre. Ich bin auf einer völlig anderen Spur, in dem der Christus sich mit meinem Leben verbunden hat. Und sein Leben in mir ist, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Bin ich angeschlossen an das Leben und habe mit dem Tod nichts mehr zu tun. Über diese grundsätzlichen, ganz tiefen existenziellen Fragen. Den nähern wir uns ja dann besonders dann an, wenn das Sterben neben uns steht. Wenn jemand gegangen ist, den wir lieb haben. Und da beweist sich's in ganz besonderer Weise. Mein Gott, was hast du uns getan, was hast du uns geschenkt, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und auferstanden bist. Das hat so eine Wahnsinnskonsequenz. Ich verstehe, dass das noch nicht Christen vollkommen irre und skurril finden. Manche Christen ja auch. Es hat so Wahnsinnskonsequenz, wenn man das durchdenkt, dass ein Mann wie der Apostel Paulus sagen kann, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was ja auch viel besser wäre. Merken Sie? Völlig anderes Konzept. Nicht der Gedankengang, wie kann ich den Friedhof verhindern? Bleib mir weg mit all der Möglichkeit, dass da irgendwann einmal das irdische Leben zu Ende sein könnte. Sondern Paulus sagt, ich werde doch mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Ich habe doch Christus in mir. Ich habe doch mit dem Tod nichts mehr zu tun. Ich habe nichts mehr zu bezahlen. Meine Schuld ist bezahlt. Ich habe keinen Gerichtstermin mehr. Manche von Ihnen sind ja mit mir schon so uralt, dass Sie noch diesen alten Manfred Siebald-Schlager kennen. Der steht ja quasi da drüber. Ohne Gott. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Schwestern und Brüder, kein Hesekiel 32, 17 fortfolgende Weg für Jesus, Leute. Ganz wichtig. Sie marschieren mit mir nicht in die Dunkelheit. Sie marschieren nicht mit mir in die Abteilung von Meschech, Tubal, Edom und wie sie alle heißen. Sondern sie gehen mit mir den Weg nach Hause zum Vater. Und wenn er sagt, dass unsere irdische Existenz hier zu Ende ist, dann ist für sie und für mich eine Wohnung bereit. Ein ganz anderes Leben. Das ist ein ganz anderes Leben. Und spätestens da sagen wir, oh mein Gott, was geht's mir gut. Oh mein Gott, was geht's mir gut. Und ich preise dich, Herr Jesus, ich preise dich, dass du über meiner kleinen, sterblichen, sündigen Existenz mir dieses Geschenk gegeben hast. Ja, mir ist Erbarmung widerfahren. Ja. Er hat sie und mich rausgeholt aus diesem irren Todesweg der Menschheit und auf den Lebensweg in Christus gestellt. Das sollten wir nicht feiern. Aber das müssen wir feiern. Mit Abendmahl kann man das wunderbar feiern. Denn im Abendmahl feiern wir ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der sich mit uns verbunden hat, dass die Macht des Todes an uns kein Anrecht mehr hat. Und wir im Leben sind und das Leben und Ewigkeit unsere Existenz bestimmen. Im Abendmahl feiern wir, dass wir in Christus zu seinem Leib gehören, zum Leib des Lebendigen, in der Gemeinschaft seiner Glieder. Im Abendmahl feiern wir, dass er wiederkommen wird als der Lebendige und die Seinen zu sich nehmen wird und es offenbar werden wird, für alle offenbar werden wird. Der Tod hat mit uns nichts mehr zu tun. Und deswegen lade ich Sie herzlich ein. Lassen Sie uns den Christus feiern, der uns aus dem Zug des Todes ins Leben hineingestellt hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ihr werdet euch freuen, der jetzt noch eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtigung. Ihr habt ihn noch nicht gesehen, aber ihr habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn noch nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen, einer unaussprechlichen und herrlichen Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Totenreich? Nee. Gerichtstermin? Nein. Hölle? Nein. Gottlosigkeit? Nein. Unaussprechliche Freude, weil ich in die Augen von Jesus sehen werde, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das gilt's zu feiern. Das ist unser Weg. Und so beten wir dich an, Herr Jesus, beten dich unendlich an. Dass wir mit dem Tod in welcher Form auch immer nichts mehr zu tun haben. Und dass den Leuten, die in Christus ihren Stand haben, die Furcht vor dem Tod nicht sein muss. Du weißt manches Mal, dass uns das Sterben bedrängt von anderen, vielleicht auch das Nachdenken über unser eigenes, aber Tod, nein, mit dem Tod haben wir nichts zu tun. Ich darf in dir, Herr Jesus, ins Leben gehen und im Leben stehen und danke dir angesichts von diesem fast makabren Text, dieser verzweifelnden Beschreibung der Weltgeschichte, umso mehr mit meinen Schwestern und Brüdern für dein Kreuz und deine Auferstehung. Und wir wollen es feiern. Und wir wollen darüber glücklich sein. Und wir gehen mit unserem Leben Stück für dich, Stück auf dich, den Lebendigen, zu. Und danken dir für das Erbe, das für uns bereit liegt. Und danken dir für die Vorfreude über die auf uns zukommende Freude, wenn wir einmal bei dir sein werden und dich sehen werden. Im Leben, im Puren, im Ewigen, im göttlichen Leben. Wir danken dir dafür, Jesus. Wir danken dir, dass du dem Tod die Macht genommen hast und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hast durch das Evangelium. Danke.